Es ist ja Fastenzeit. Und obwohl meine Frau schon mal gemeint hat, dass ich beim Duschen hin und her springen muss, um überhaupt nass zu werden, habe ich den Entschluss gefasst, ein wenig Gewicht zu verlieren. Eigentlich überhaupt keinen jetzt geistlichen Hintergrund, dass ich das irgendwie mit Gebet verbinde. Ganz profaner Grund, eher sportlicher Grund. Ich habe jetzt eine Fußballmannschaft, die U89. Und ich merke schon, dass ich ein paar Kilo mehr da rumschleppe, wenn ich hin und her trabe. Genau, also ich weiß genau, als ich ausgewachsen war, war ich ungefähr 15 Kilo leichter. Und es sind nicht nur Muskeln seither dazugekommen. Genau. Und ich mache das so, also meine Methode ist dieses sogenannte 16-8-Fasten. Das setze ich so um, dass ich so 3 bis 4 Mal die Woche das Abendessen einfach ausfallen lasse. Also nach dem Mittagessen pausiere ich die Nahrungsaufnahme bis zum Frühstück, so 16 Stunden. Genau, man sagt, dann greift der Körper irgendwie die eigenen Fettreserven an. Und ich glaube, das war sogar am Aschermittwoch, ich bin mir nicht ganz sicher. Also sozusagen gleich zu Anfang hatte ich da eine Bauchlandung. Also an einem Mittwochabend, möglicherweise war es sogar der Aschermittwoch, hatte ich so einen schwachen Moment und ich war ziemlich erschöpft. Und dann habe ich mir abends doch noch ein halbes Brötchen genehmigt. Und es folgten dann 3 Toast Hawaii. Ein Becher Eis und eine Tüte Haribos. Und als ich dann am nächsten Morgen schweren Herzens auf die Waage getreten bin, wog ich fast 1 Kilo weniger als am Vortag. Ich habe das 3-mal gemessen. Es waren also mindestens 800 Gramm weniger als am Vortag. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Ich habe nur gedacht, das ist Gnade. Das ist Gnade. So verstehen wir so ein bisschen Gnade. Das ist so unser Verständnis von Gnade, mit dem wir unterwegs sind. Wir haben manchmal schwache Momente, wir machen manchmal Fehler. Und wenn andere Menschen uns das vergeben oder wenn irgendwie die Folgen irgendeines Fehlverhaltens, irgendeiner Entgleisung abgefangen werden, aufgehoben werden, dann empfinden wir das als Gnade. Das ist aber nur eine Farbe von Gnade. Gnade ist nämlich im Neuen Testament eine sehr bunte Angelegenheit. Ich lese uns 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Wir beten. Ja, Jesus, ich danke dir nochmal dafür, dass du mit deinem machtvollen Wort da bist und dass du in dem, was wir eben gehört, gelesen haben, dass du darin ganz nah bei uns bist. Und ich bete, dass sich dieses Wort, was wir gerade gehört, gelesen haben, mit den Augen verfolgt haben an der Wand, wir beten, dass sich das in uns mit Glauben verbindet und dass es Kraft entfaltet und Wirkung entfaltet in unserem Leben. Amen. Wir sind ja als Gemeinde, wie schon eben angerissen, in so einem Klärungsprozess und wir haben uns für diese Wochen ein Leitbild gesetzt, das Gleichnis vom Schatz im Acker, und uns begleitet jetzt in diesen Wochen, wir haben ungefähr die Halbzeit mit dieser Serie, uns begleitet in diesen Wochen diese ganz grundlegende Unterscheidung zwischen Acker und Schatz. Acker und Schatz. Und ich habe das, muss man nicht so machen, aber ich habe das mit Acker und Schatz anthropologisch gedeutet. Das heißt also, da steckt eine Aussage darin über den Menschen und im Besonderen über den gläubigen Menschen. Und in diesem Begriffspaar Schatz und Acker ist etwas Wesentliches ausgesagt über unser Menschsein als Christen. Wir haben da zwei Komponenten. Wir haben da eine irdische Komponente, wir sind auf der einen Seite aus Materie gemacht, ein irdenes Gefäß, wie Paulus es auch sagt. Und auf der anderen Seite ist da eine himmlische Komponente, die Kraft Gottes, der Geist Gottes, der in den Gläubigen hineingegeben ist. Schon bei der Schöpfung sehen wir das, aus Erde gemacht der Mensch und Gottes Atem darin. Das heißt, irgendwo in allem, was lebt, ist so ein gewisses Quantum von Gottes Atem da. Also eigentlich ist jeder Mensch irgendwie so ein Zwei-Komponenten-Wesen. Aber bei uns Gläubigen, was wir überhaupt nicht verdient haben, was reine Gnade ist, haben wir Anschluss an die Quelle. Wir haben Anschluss an den Heiligen Geist bekommen und wir haben unbegrenztes ewiges Leben in ihm. Und dieses ewige Leben, diese Gabe des Heiligen Geistes, das Neue Testament, die Apostel sprechen auch von Christus in uns oder eben von der Gnade in uns, das ist dieser himmlische Schatz, dieser himmlische Schatz. Und ihr seht, der Typ in dem Gleichnis, der schielt da so ein wenig auf die aufgewühlte Erde, da hat er eben den Acker verborgen und er freut sich, er lächelt und er hat mit Entschlusskraft die Arme verschränkt, er hat sich entschieden, alles zu Geld zu machen, was er hat, um diesen Acker zu kaufen und das hängt damit zusammen, dass er den Schatz gesehen hat, dass er seine Nase reingesteckt hat in die Schatztruhe und dass er die Reichtümer, die Geschmeide, die Perlen, das Gold gesehen hat und dass er genau weiß, wenn ich diesen Schatz habe, habe ich viel, viel mehr als vorher. Und deshalb freut er sich und ist bereit, sich ohne Grenze zu investieren in diesen Acker zu erwerben, diesen Acker zu kaufen. Und in diesen Wochen wollen wir als Schatzsucher unterwegs sein. Unsere Serie heißt Die Schatztruhe öffnen, Gottes Reichtümer in deiner Gemeinde und dir. Und wir gehen so die wesentlichen Geschmeide, die wesentlichen Schätze, die in der Truhe drin sind, durch. 5 Begriffe, Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Jüngerschaft, Mission. Und heute geht es um Dienst. Und so fordert uns unser heutiges Bibelwort auch auf, zu dienen. Nun kann man die Frage stellen, ist das jetzt wirklich ein Schatz, ist das ein Reichtum, wenn ich aufgefordert werde, zu dienen? Ist das nicht eine Mogelpackung, wenn im Schatz drin ist, Dienst? Ja, also stell dir vor, deine Frau schenkt dir zum Geburtstag eine Heckenschere. Weißt du Bescheid, ne? War Dienst drin im Geschenk. Oder dein Mann schenkt dir einen Schnellkochtopf, dir als Frau. Oder irgendwie sowas. Es gibt ja so Geschenke, die transportieren eine Botschaft. Ich erinnere daran, eigentlich ist es eins unserer tiefsten Bedürfnisse, wirkungsvoll zu sein. Wir wollen nicht den lieben langen Tag chillen. Wollen wir nicht wirklich. Eigentlich wollen wir chillen und fühlt sich das Chillen auch nur gut an, wenn wir etwas bewegt, wenn wir etwas bewirkt haben. Guckt euch die kleinen Kinder an, sobald die anfangen zu laufen und was mit den Händen machen können, die möchten sich investieren, die möchten sich irgendwie beteiligen, die möchten irgendwie helfen, die machen was nach, die machen was mit. Es ist ein ganz fundamentales Bedürfnis in uns, dass wir uns einsetzen und dass eine Wirkung von uns ausgeht. Und dass wir ausbrennen, es greift ja so um sich. Ich hatte es auch mal erwischt vor ein paar Jahren, so ein bisschen. Dass wir ausbrennen, hängt weniger damit zusammen, dass wir zu viel tun, sondern es kommt daher, dass wir uns fragen, taugt das eigentlich irgendetwas, was wir tun? Es ist diese bohrende Frage, mit all der Mühe, die ich mir mache, bewirke ich eigentlich irgendetwas? Das ist die bohrende Frage, an der Menschen ausbrennen, das Gefühl zu investieren, Kraft zu verlieren, aber es kommt nichts dabei rum, es wirkt nichts. Das halten wir nicht aus. Wenn wir eine starke Wirkung sehen, die von uns ausgeht, wenn wir etwas gefunden haben, eine Tätigkeit, wo wir merken, wir bewirken etwas, das beflügelt uns. Wir können wahrscheinlich doppelt so viel wie 40 Stunden arbeiten, ohne auszubrennen, wenn wir sehen, es ist zutiefst sinnvoll und es bewirkt etwas, was ich tue. Und deshalb ist Dienst ein Geschenk. Und jetzt sagt Gott nicht nur, ich habe da was für dich, das kannst du gut, sondern er gibt uns eine Gabe. Petrus sagt hier, jedem ist eine Gabe gegeben, mit der er dienen soll. Also wir bekommen nicht nur von Gott ein Tätigkeitsfeld, das wir bestellen sollen, familiär, beruflich, sondern wir bekommen Ressourcen von Gott, wir bekommen Kraft von Gott, um unser Feld zu bestellen. Es ist eine Gabe, Dienst ist eine Gabe und es ist vielleicht gefühlt die größte Gabe. Ich habe das schon mal erwähnt, ich bewundere den Reformer William Wilberforce. Der hat erst den Sklavenhandel abgeschafft im britischen Empire, hat dafür gekämpft, natürlich nicht alleine, hat das durchgeboxt und am Ende überhaupt auch die Sklaverei abgeschafft. Ein ums andere Mal hat er Gesetzesentwürfe eingebracht, so ähnlich wie Theresa May in diesen Tagen. Und ein ums andere Mal hat sich William Wilberforce Niederlagen eingefangen. Und irgendwann ist es durchgegangen, erst der Verbot des Sklavenhandels und später dann der Verbot der Sklaverei. 2 Tage später war er tot. Und ich glaube, er ist zutiefst glücklich gestorben, weil eine starke Wirkung von ihm ausging und weil er das sogar noch sehen durfte, dass er sein Ziel erreicht hat. Dass diese Gabe, diese Energie, die Kraft, die in den Gläubigen wirksam ist, die nennt die Bibel, das Neue Testament, Gnade. Und es ist eben eine andere Farbe der Gnade. Ich habe eingangs davon gesprochen, wir verstehen Gnade so eigentlich als das Verhältnis Gottes zu uns angesichts unserer Schwäche, unserer Schuld, unseres Versagens, unserer Grenzen, dass uns vergeben wird, dass Folgen unseres Handelns, dass Gott sie nimmt, dass wir keine Strafe empfangen, die wir verdient hätten, sondern dass sie von uns weggenommen wird. Das verstehen wir als Gnade, das liegt so im Verhältnis zwischen Gott und uns. Und die Gnade, von der hier die Rede ist, die hat irgendwie so etwas Substanzielles. Das ist etwas Machtvolles, was irgendwie im Leben der Gläubigen da ist und wovon Kraft, Wirkung ausgeht. Christus selbst wird manchmal als die Gnade oder die Gnadengabe auch bezeichnet, die den Gläubigen gegeben ist. Eigentlich kann man sagen, es ist die Person Jesu selbst oder der Heilige Geist, der den Gläubigen im Glauben geschenkt ist und der da ist. Das ist hier angesprochen, ist eine andere Farbe von Gnade, eine wirksame Gnade. Ein anderes Beispiel, Paulus, eine interessante Selbstaussage, Kolosser 1, Vers 29, nur so eine Seitenbemerkung, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Also er sagt, ich bin engagiert, ich streng mich an, ich hau mich rein, ich investiere mich, worum es auch immer da geht, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Also er sagt, in ihm ist eine Kraft am Wirken und die bestimmt eigentlich das Maß, wie er sich investiert und überhaupt nur investieren kann. Das heißt, Paulus hatte ein Gespür für diese Energie und für die Farbe seiner Gnade und wie diese Gnade scheint und wie die wirkt. Und entsprechend dieser Gnade hat er sich investiert und hat er sich dann auch ordentlich eingesetzt. Aber er wusste, welche Farbe der Gnade von ihm ausgeht, welche Kraft, welche Energie ihm gegeben ist. Die griechischen Wörter, die da stehen, bei Wirksamkeit und bei Kraft, die verstehen wir sofort. Wirksamkeit, Energeia, und Kraft, Dynamis. Also man könnte es so ein bisschen wörtlich übersetzen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Energie, die in mir dynamisch wirkt. Er hat eine Energie in sich von Gott, die dynamisch in einer bestimmten Richtung wirkt. Was sind das jetzt für Dienste? Also in diesem Abschnitt, den wir uns ansehen, 1. Petrus 4, 10 bis 11, was sind das für Dienste, von denen Petrus sagt, sie kommen aus der Gnade? Wir finden hier eine ganz grobe Unterscheidung, dass es da so zwei Arten gibt, wie diese Gnade wirkt. Einmal eine Wortgnade oder eine Verkündigungsgnade oder Kommunikationsgnade, egal wie du das nennst, eine Kraft zu kommunizieren. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und dann eine Gnade, eine Energie, die sich in Taten auswirkt. Wenn jemand dient, so sei es, ein bisschen holprig ausgedrückt, als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir finden hier in diesem Abschnitt genau diese beiden Komponenten, die wir aus dem Gleichnis vom Schatz im Acker finden. Wir finden in diesen beiden kurzen Beschreibungen, finden wir eine Ackerkomponente und eine Schatzkomponente. Wenn jemand redet, reden können wir alle als Menschen, gehört zu unseren grundlegenden Fertigkeiten, die uns als Menschen gegeben ist. Das ist Acker, das ist Irden, das lernen wir als Kinder. Und der himmlische Schatz ist im zweiten Teil beschrieben. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Das heißt, durch unsere völlig normale, natürliche Begabung zu reden, soll der himmlische Schatz der Aussprüche Gottes soll sich Bahn brechen. Das soll wirksam werden durch das, was wir reden. Dienen, es gibt den riesigen Dienstleistungssektor, dienen, das ist ein bisschen altmodisches Wort, aber das kennen wir. Wir können einander mit Taten Gutes tun. Das ist etwas zunächst einmal Irdisches, das ist an sich noch nicht irgendwie geistlich oder toll oder fromm. Ist natürlich schön, wenn man als Menschen einander dient, aber es ist an sich noch nicht irgendwie etwas spezifisch Christliches oder so oder Biblisches, sondern es wird dann wirklich christlich, wenn die Kraft, aus der gedient wird, aus Gott kommt. So sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Also, es wird langsam bunter. Wir haben da diese irdische Komponente, wir haben die himmlische Komponente, wir haben Wortgaben, wir haben Tatgaben und es wird noch bunter und das deutet dieses Wort verschiedenartig an, denn das heißt, das kann man auch übersetzen mit bunt. Bunte Gnade. Jetzt überleg mal, wie viele natürliche Begabungen es gibt. Also wie viele irgendwie Musik machen, Gitarre spielen, Schlagzeug spielen, keine Ahnung, mit den Ohren wackeln, keine Ahnung. Also irgendwas, wo ihr sagen würdet, das ist eine Fähigkeit. Wie viele gibt es da? Wahrscheinlich so viele, wie es Menschen gibt, gibt es natürliche Befähigungen, mit denen wir unterwegs sind. Und die wir mehr oder weniger hoffentlich gut entfalten im Laufe unseres Lebens. Durch gute Bildung und durch Lehrer und durch Eltern, die Dinge in uns sehen, kommt das hoffentlich zur Entfaltung. Diese irdischen, natürlichen Begabungen, die da sind. Im Neuen Testament werden je nach Zählung 18 Geistesgaben genannt. Also himmlischer Schatz, der den Gläubigen gegeben ist. Es gibt mehrere Listen, da wird das so aufgezählt. Jetzt überlegt mal, wenn man das kombiniert, auf wie viele Gnadengaben man kommt. Also wenn man diese geistlichen Gaben kombiniert mit natürlichen Begabungen. Unendlich viele Möglichkeiten. Es wird unglaublich bunt. Es gibt so ein bisschen so eine Debatte unter Auslegern, ob diese Listen von Gaben, ob die abgeschlossen sind oder ob die eher beispielhaft sind. Ich tendiere zu zweiterem. Ich glaube, es ist beispielhaft. Und ich glaube, wenn es schon im natürlichen Bereich so eine große Bandbreite an Fähigkeiten gibt, dann gilt das erst recht für Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Und jetzt denk nochmal darüber nach, was passiert, wenn man das kombiniert, wie bunt das wird. Wenn du einen Würfel würfelst, hast du 6 mögliche Ergebnisse. Wenn du 2 Würfel würfelst, hast du 36 mögliche Ergebnisse. Das potenziert sich. Wir haben die natürlichen Begabungen, die sind an sich schon unendlich viel. Wir haben geistliche Begabungen, man weiß nicht genau, wie viele es sind, vielleicht sogar noch mehr. Die werden jetzt irgendwie kombiniert. Himmlischer Schatz in irdenem Gefäß. Es ist bunt. Und du als einzelner Mensch der gläubig ist, der Jesus nachfolgt, du hast einen unvergleichlichen, einzigartigen Gabenmix. Glaub das mal. Du hast es nicht nötig, dich zu vergleichen. Es ist manchmal hilfreich, wenn man Leute sieht, die irgendwie eine ähnliche Gabenkombination haben. Die können einen voranbringen und man kann sich daran orientieren. Aber es kann auch schädlich sein, weil du hast doch irgendwie eine andere Kombination an Begabung als ein anderer Mensch. Und du hast nicht die Aufgabe, die Gaben eines anderen Menschen darzustellen oder zu entfalten, sondern Gott möchte sehen, dass dein Mix an Befähigung, dass genau der zur Entfaltung kommt. Genau der. Ja, das ist eben so etwas wie eine Lebensaufgabe für uns alles, die Farbe, das spezielle Farbspektrum irgendwie unserer Gnade, das zu entdecken und damit zu dienen. Und das ist auch unsere gemeinsame Aufgabe als Andreas-Gemeinde, zu gucken, was haben wir hier für ein Ensemble, was haben wir hier für eine Zusammenstellung an Gnade, was ist uns von Gott hier gegeben und in welche Richtung weist das? Darin, in der Gnade, ist nämlich die Frage beantwortet, dass sie sozusagen versteckt, was unser Auftrag ist. Wenn wir wissen wollen, was unser Auftrag ist, was wir tun sollen, dann müssen wir in uns selber und ineinander reinschauen. Wir müssen feststellen, was ist da? Was hat Gott in unsere Mitte gelegt? Das müssen wir zum Sprechen bringen, das müssen wir hören und dann werden wir verstehen auch, was unser Dienst, was unsere Aufgabe ist. Ein paar Denkanstöße dazu, wie wir diese Gnade in uns anfachen können. Paulus sagt einmal zu seinem Schüler Timotheus, er soll die Gnadengabe anfachen, die in ihm ist. Also das ist nicht etwas, was automatisch läuft. Paulus sagt, ich habe dir die Hände aufgelegt und dadurch hast du eine bestimmte Gnadengabe, eine bestimmte Befähigung und die soll Timotheus anfachen. Und weil das einfach, da kann man jetzt irgendwie keinen Haken drum schlagen, deshalb ein paar Denkanstöße, das sind jetzt so eigentlich nur so Headlines, ein paar Pfeile, wie das in deinem Leben funktioniert. Weil es funktioniert ein bisschen anders mit diesen himmlischen Schätzen, die Gott uns gegeben hat. An manchen Stellen sogar ganz anders als mit unseren natürlichen Begabungen. Unsere natürlichen Begabungen, da müssen wir investieren, wir müssen trainieren, wir müssen Wissen ansammeln, wir müssen unsere Etüden spielen, je nachdem worum es geht, handwerklich. So werden natürliche Gaben entfaltet. Und bei den himmlischen Schätzen ist das ein etwas anderer Prozess. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, sie sind eben Geschenke. Das sind Geschenke. Und Geschenke verweigern sich eigentlich zum Beispiel, Geschenke kann man nicht kaufen. Du kannst hinblättern, was du willst, Geschenke kannst du nicht kaufen. Geschenke machst du kaputt, dadurch, dass du versuchst, sie zu kaufen. Dann hören sie auf, ein Geschenk zu sein. Kleine Fußnote, wie ich meinen Dienst verstehe. Ich verstehe meinen Dienst nicht im engeren Sinne als Dienstleistung, dass mich die Gemeinde für meinen geistlichen Dienst bezahlt, weil das nicht geht. Euch, einer Gemeinde, ist am besten gedient, wenn die Gnade wirksam ist. Auch meine Gnade, wenn die wirksam ist. Und Gnade kannst du nie kaufen. Ich verstehe, vielen Dank für die vielen Spenden. Vor ein paar Wochen hatten wir Mitgliederversammlungen, haben die Bücher geöffnet. Vielen, vielen Dank für eure Spenden. Und aus dem Topf wird auch mein Gehalt bezahlt. Und ich verstehe es letztlich als Freistellung, damit die Gnade, die mir gegeben ist, wirksam werden kann. Das ist vielleicht so eine kleine Pirouette im Denken, aber ich glaube, sie ist sehr wichtig. Sie ist für mich sehr wichtig, weil Gnade kannst du nie kaufen. Wenn wir uns einen externen Referenten einladen für irgendwas und wir wollen, dass seine Gnade wirksam ist, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, Gnade kannst du dir nicht einkaufen. Du kannst dir Dienstleistungen einkaufen. Aber das, was Gott wirkt und was eigentlich den Unterschied macht und was wirksam ist und was Kraft hat, kannst du nie kaufen. Du kannst es auch nicht fordern, du kannst es nicht unter Druck, jetzt muss aber mal die Gnade wirksam werden. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, auch in unserem Leben. Gnade wird in dir nie wirksam, auch anderen Menschen gegenüber, dadurch, dass du dich selber unter Druck setzt. Jetzt muss aber mal endlich oder mit Angst. Gnade wird nicht in einer Atmosphäre von Angst oder von Druck, von Leistungsdruck wirksam. Unter Angst und Leistungsdruck wird unser natürlicher Mensch, der wird wirksam, der fängt manchmal dann an, sehr fleißig zu arbeiten. Das ist auch ein Gesichtspunkt, aber wenn wir wollen, dass die Gnade wirksam ist, die Kraft Gottes wirksam ist, dann müssen wir das verstehen, das funktioniert nicht aus Angst und nicht unter Druck. Gnade ist Gnade, Gnade ist ein Geschenk. Zweiter Punkt, mit Freude. Habe ich schon mal, ich glaube vor 3 Wochen habe ich das darauf hingewiesen, das griechische Wort für Gnade, Charis, ist verwandt mit dem Wort für Freude, Chara. Wenn Gnade wirksam wird, dann geht Freude damit einher. Es ist ein freudiges Ereignis, wie eine Geburt. Und damit sind wir eigentlich mit dem, das ist für mich der größte und der bedeutendste Vergleichspunkt, es ist eigentlich so etwas wie ein Geburtsvorgang. Maria war schwanger und es war eine Zuspitzung und sie hatte Wehenschmerzen und sie hat sogar eine Bedrohung erlebt. Und dann kam der Sohn Gottes, die Gnade in Person, zur Welt. Und die Gnade Gottes in unserem Leben kommt in einem ähnlichen Prozess zur Welt. Es ist so etwas wie ein Geburtsvorgang. Wir empfangen etwas, wir haben es nicht verdient, es wächst in uns heran, es ist eine ganze Zeit verborgen. Dann gibt es auch manchmal Situationen von Zuspitzung und von Schmerzen und auch von Angst. Aber das Ziel ist etwas Wunderbares. Der Sohn Gottes kommt zur Welt, er wird sichtbar und er wird wirksam, wie bei einer Geburt. Durch Segen, da kommen wir zu etwas sehr Praktischem. Wenn wir in unserer Gemeinde wollen, dass die Gnade Gottes, die jedem Einzelnen gegeben ist, dass die wirksam wird, dann müssen wir einander segnen. Das heißt, konkret auch das ansprechen, was man von Gott her im anderen sieht. Das ist vielleicht das Wirkungsvollste, das du einem anderen sagen kannst. Ich sehe in dir. Und wenn du nicht den Satz fortsetzt mit ganz schlimme Abgründe. Ja, die sind auch da. Aber wenn du die Gnade sich entfalten sehen willst, dann lass dir die Augen öffnen für die Gnade, die einem anderen Menschen gegeben ist und sag ihm das. Ich sehe in dir. Vor einem Jahr hat das jemand bei mir gemacht und das hat einen starken Einfluss, eine starke Wirkung auf mich gehabt. Ich habe einen Außendienst gehabt, ich habe gepredigt und anschließend ist jemand zu mir gekommen, den ich gar nicht kannte und der hat mir gesagt, ich sehe in dir. Es war sehr spannend. Also, wenn du wirkungsvoll sein willst, segne Menschen und sprich das an, was du in ihnen an Gabe siehst. Durch Handauflegung, habe ich schon erwähnt, das ist auch eine Art und Weise, jetzt nicht so magisch, aber es ist ein Weg, den wir im Neuen Testament sehen, dass auch unter Handauflegung diese Gnade freigesetzt wird. Deshalb, wenn wir Mitarbeiter einsetzen oder auch wenn Hauptamtliche eingesetzt werden, das ist uns ganz vertraut, das geschieht in einer Kirche immer unter Handauflegung. Und schließlich durch Mangel, das ist jetzt vielleicht etwas überraschend, aber da bitte ich euch, nur mal kurz ganz gegenständlich nachzudenken, was ist mit dem Acker los an der Stelle, wo der Schatz vergraben ist? So ganz räumlich. Was ist mit dem Acker los an der Stelle, wo der Schatz vergraben ist? Da ist ein Hohlraum. Da ist eine Leere, da ist ein Mangel. Das ist jetzt an der Stelle, das ist sehr überraschend, aber die Gnade Gottes, die findet ihren Weg in unser Leben und durch unser Leben hindurch, gerade in den Bereichen, wo wir Mangel empfinden und wo wir uns manchmal schwach fühlen. Deshalb dieser Hinweis auf Paulus. Paulus sagt das. Paulus hatte ein starkes Empfinden für diese Gnade, die in ihm wirksam ist und er hat gehadert mit einem Defizit. Wir wissen nicht genau, was das für ein Defizit war. Er hat es so beschrieben, ein Satansengel schlägt mich. Er sprach von einem Stachel, von einem Pfahl im Fleisch, also etwas, was ihn total genervt hat. Und wo er gebetet hat, Gott, nimm diesen Mangel, nimm dieses Defizit, nimm das endlich von mir weg. Und Gott antwortet ihm, das ist das, was wir hier lesen, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das heißt, gerade da, wo Mangel ist, wo Leere ist, auch in deinem Leben, wo du eine Baustelle hast, wo du Krisen hast, wo du sagst, oh, wenn ich das erst loswerde. Das ist genau der Horizont, wo Gott mit seiner Gnade in dein Leben hineinkommen will und wo er auch wirksam werden will. Der Bereich deines größten Hungers und Durstes ist der Bereich, wo Kraft von dir ausgehen soll. Jesus sagt, Johannes 7, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er spricht die Menschen auf ihren Mangel an. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann geht es folgendermaßen weiter, ohne Unterbrechung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ganz ähnlich sagt dann Johannes 4, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, bei dem wird das Wasser in ihm zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Das heißt, was Jesus hier sagt, da, wo du Mangel und wo du Durst hast, wenn du beginnst zu trinken, ist das genau die Stelle, wo Kraft anfängt von dir auszugehen, wo Wirkung anfängt von dir auszugehen. Der Punkt ist, dass wir lernen, unsere Mängel anzuerkennen, hinzuschauen, zu sehen und dass wir damit in einen Prozess vor Gott gehen, und nicht nur hadern, sondern dass wir diesen Mangel vor Gott bearbeiten. Und oft ist das genau der Horizont, die Stelle in unserem Leben, wo Gott seine Kraft in unser Leben schickt. Und wo es beginnt, dass Wirkungen von uns ausgehen, die wir nicht geahnt haben. Letzter Hinweis, im Herbst machen wir ein sogenanntes Dienstseminar, Anfang November wahrscheinlich. Wer Interesse hat, das machen wir möglichst ja, so alle anderthalb Jahre. Dass alle Leute, unser Anliegen ist es, dass alle Leute, die hier irgendwo mitarbeiten, einigermaßen regelmäßig die Möglichkeit haben, das zu reflektieren, ihr Einsatzgebiet in der Gemeinde und ihre Gaben. Also so viel zu dieser Frage, wie die Gnade anfachen. Ich habe mich jetzt noch mit der Frage beschäftigt, gibt es irgendeine besondere Gnade, eine besondere Ressource von Gott, ein besonderer Schatz, der dieser Gemeinde gegeben ist. Und erster Hinweis dazu, an alle Mitglieder und Mitarbeiter. Samstag, 27. April nach Ostern treffen wir uns zu einem Gemeindeforum Spezial und da seid ihr gefragt, was ihr wahrnehmt. Könnt ihr jetzt schon mal überlegen, vielleicht habt ihr auch da schon was locker sitzen, aber wir wollen euch hören, was ihr in dieser Gemeinde seht. Wo sagt ihr zu der Andreas-Gemeinde, ich sehe in dir, Andreas-Gemeinde. Das wollen wir von euch hören. Schließlich, ich habe natürlich auch meine Beobachtung gemacht, wir haben innerhalb der Leitung auch unsere Beobachtung gemacht und was so wirklich oben aufliegt, wo wir denken, dass wir als Andreas-Gemeinde vielleicht eine besondere oder eine spezielle Farbe der Gabe haben im Zusammenspiel auch mit anderen Gemeinden in Osnabrück, wir haben einfach besonders viele Kinder, besonders viele Heranwachsende. Ich denke, wir werden in unseren verschiedenen Arbeitsbereichen, vor allen Dingen beim Rangerstamm, beim Kindergottesdienst, es werden so die, innerhalb eines Monats werden es sicher deutlich über 150 verschiedene Kinder sein, die durch unsere Gruppen laufen. Kinder sind eine Gabe Gottes und ich empfinde, dass wir auch in unseren Mitarbeitern von Gott eine Ressource haben, eine Kraft haben, in die neue Generation zu investieren. Da sehe ich eine Gabe und natürlich auch eine Aufgabe, einen Dienst dieser Gemeinde. Der nächste Punkt, den ich sehe, ist Einheit. Das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich letzten Sonntag als meine Wahrnehmung dieser Gemeinde skizziert habe. Wir haben eine relativ große Bandbreite von Prägungen und auch von theologischen Überzeugungen. Ich staune darüber, dass wir zusammenhalten. Es ist manchmal herausfordernd. Und ich glaube, dass das, was manchmal belastend ist und nervig ist, dass wir manchmal viel Zeit brauchen, uns zu verständigen und zu klären und gemeinsame Wege zu finden, einen Konsens zu finden. Es ist auf der einen Seite belastend, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass da von Gott her auch eine Gabe schlummert und dass wir in diesem Bereich Verständnis, Verständigung, Spannungen aushalten, Streitkultur, auch wenn wir da unsere Baustellen hatten, dass wir auch gerade, weil es eben ein Mangel und eine Schwäche ist, dass Gott da seine Gnade schickt und dass er uns da auch besonders gebrauchen will. Ich bitte meine lieben mitbegabten Musiker, nach vorne zu kommen. Wir schwenken ein auf die Zielgerade. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann hören wir noch ein Lied. Jesus, wir haben es vorhin gesungen, wir legen unsere Kronen vor dir nieder. Und wir bekennen, du bist die große Gnade. Du bist selbst in Person die große Gnadengabe. Und eigentlich ist niemand gut und wirklich wirksam außer dir. Herr, wir Menschen und auch wir Kirchen und Gemeinden sind zweideutig. Manchmal geht sehr viel auch irdischer Dreck von uns aus. Herr, sei dir geklagt. Wir beten um dein Erbarmen und um Hilfe. Aber wir danken dir für dieses große Geheimnis und dieses Wunder, dass du dich in diesen Acker der Menschheit, der auch so dreckig ist, dass du dich da hineingesenkt hast. Dass du in den Acker der Menschheitsgeschichte dich hast hineinfallen lassen als Samenkorn. Und wir glauben dir, dass du trotz aller Gebrechen und Schwächen und Defizite in unserem Leben bist und auch in unserer Gemeinde bist. Und wir wollen das so gerne sehen, dass deine Gnade, die du uns gegeben hast, dass das ganze Farbspektrum sich zeigen kann. Darum beten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen.